geht's euch? Fein, gestern haben wir Sommerfest gehabt, war richtig klasse. Danke Veronika und die, die mitgewirkt haben, war echt klasse. Okay, aber für manche war es wohl zu viel. Ja? Die sind heute nicht da. Nee, war schöne Gemeinschaft, war echt gut. Und gutes Essen vor allem auch. Und vor allem zu viel Essen. Wir legen eine Fastenwoche ein jetzt. Okay, nee. Vater, wir danken dir jetzt heute Morgen. Wir danken dir für die Gnade, dein Wort zu hören, Vater. Und für die Gnade auch, dein Wort zu reden. Vater, ohne die können wir nichts machen. Und wir geben dir alle Ehre, Vater, für unser Leben. Und für das, was du bisher in unserem Leben gemacht hast und das, was du auch weiterhin in unserem Leben machst. Vater, wir verlassen uns auf nicht auf irgendwelche Programme oder irgendwas, Vater, sondern wir verlassen uns auf dich rein, auf dich, Vater. Und wir geben dir alle Ehre. Sei herzlich willkommen, Heiliger Geist, sei einfach da. Danke. Amen. So. Okay, ein bisschen schlecht sichtbar. Da steht oder soll Jesus stehen. Der Beamer ist ein bisschen dunkel. Und im Wort Gottes, da steht einfach in Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür der Schafe. Und alles, was Jesus so gesagt hat und alles, was er irgendwie in Gleichnisse und sonst, das war immer so lebensnah. Und so hat er auch gesagt, ich bin die Tür. Also er hat nicht gesagt, ich zeige euch eine Tür und da gibt es eine Tür und da wäre eine Tür und Gott hat eine Tür aufgemacht, was natürlich auch stimmt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Und das Bild, das er dabei gehabt hat, war folgendes. Zu der Zeit Jesu war da ein Schafstall und da gingen die Schafe abends rein. Und dann hat der Hirte sich, also wenn jetzt das hier die Tür, die Torpfosten waren, dann hat der Hirte sich da reingelegt. Der war da drin. Und dann konnten die Schafe nicht rausgehen bei Nacht. Die waren geschützt, aber gleichzeitig konnte auch kein Feind reinkommen. Da hat er nämlich auch aufgepasst. Und genau das Bild verwendet Jesus. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin derjenige, der es möglich macht, dass man woanders hinkommt. Entweder in den Stall rein oder aus dem Stall raus. Aber er verwendet ja nur ganz viele andere Gleichnisse. Und soll schon funktionieren. Hä? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, okay, passt. Und Jesus, du bist toll, danke. Also, und Jesus verwendet nur ganz viele Dinge. Und was mir aufgefallen ist an den Worten, die Jesus über sich selber sagt, er bezieht es immer auf sich selber. Und so heißt, ich bin das Brot. Er sagt nicht, ich gebe dir ein Brot. Er sagt nicht, ich leucht euch, da gibt es ein Licht und das mache ich an. Sagt er nicht. Er sagt, ich bin das Licht. Das ist immer Jesus. Also wenn wir Licht wollen, dann genügt es nicht, einen Schalter einzuschalten, wenn wir das Licht wollen, das Jesus meint, sondern das ist immer personenbezogen. Das, was uns da gegeben ist, das ist immer personenbezogen. Und dann sagt er auch, ich bin die Tür. Und dann sagt er auch, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohlgemerkt, und ich möchte, dass er das wirklich verinnerlicht. Er sagt nicht, ich gebe euch eine Auferstehung oder ich zeige euch einen Weg oder da wird euch irgendeine Wahrheit oder da wird euch die Wahrheit gesagt, sondern er macht es ganz, ganz, ganz persönlich. Er sagt, ich bin diese Wahrheit. Ich bin das Leben. Und dann sagt er weiter, ich bin der Weinstock. Da kommen wir halt später nochmal drauf. Also Jesus sagt, ich bin ein Hirte. Und durch die ganze Bibel durch finden wir ja, er ist ein wunderbarer Hirte. Gell? Und er verwende das Bild ja auch wieder nicht umsonst. Ich habe ein bisschen KI bemüht. Und ich habe heute Morgen, beziehungsweise die Woche, habe ich ein bisschen googelt, was sind denn Schafe und wie ticken die überhaupt? Und warum nennt Jesus das einfach oder uns Schafe? Warum? Klar, er ist unser guter Hirte, ganz toll, aber warum nennt er uns Schafe? Und ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen. Schafe pflegen untereinander enge Freundschaften. Ist interessant. Schafe suchen sich gezielt Freunde in der Herde, mit denen sie die meiste Zeit verbringen. Sie zeigen Zuneigung, indem sie ihre Köpfe aneinander reiben und eng zusammenstehen. Das ist eng zusammenstehen. Das erinnert mich ein Stück weit eigentlich, wie sich Gott und was wir auch durch die ganzen Briefe hindurch sehen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Er hat es da selbstverständlich, er hat gesagt, komm her, ihr kleine Herde, sagt an irgendeiner Stelle Jesus. Er sagt, kommt her. Warum kleine Herde? Warum sagt er nicht, ich rufe dich? Nee, der sagt, kommt her, kleine Herde. Kommt her, die ihr zerstreut vorher waren, sagt er, ich bringe euch zusammen. Wo bringt du uns? Ne? In den globalen, großen Leib auf der Welt? Stimmt, macht er. Aber auch in die Ortsgemeinde. Starke Gemeinschaften haben sie nur die Tiere untereinander. Die passen aufeinander auf. Könnt ihr euch an die Bibelstelle erinnern, dass wir Acht haben sollen aufeinander? Dann droht Gefahr, reagieren sie gemeinsam. Wir haben auch Gefahr. Wir haben auch jemand, der hat es auf unser Leben abgesehen. Ja? Wenn wir die Bibel glauben dürfen, da gibt es einen Teufel. Aber die schützen sich gegenseitig. Und da heißt weiter, auch die Aufzucht der Lämmer ist oft Teamsache. Das ist schon interessant. Die ziehen oft ihre Lämmer gemeinsam auf. Mir hier in der Gemeinde ist auch oft so, dass wir schon Auge drauf werfen und Mütter und Väter helfen, wenn Probleme sind, wenn sie das in Anspruch nehmen, mit den Kindern oder sogar. Es ist schon irgendwie gemeindebezogen. Dann übrigens, das hat eigentlich nicht so viel mit meiner Predigt heute zu tun. Aber ich wollte das einfach mal einschieben. Emotionale Intelligenz hätte ich jetzt eigentlich mir Schaf nicht zutraut, ehrlich. Aber Jesus nennt uns Schafe. Studie zeigt, dass Schafe Gesichter von Artgenossen und Menschen wiedererkennen und sogar Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken unterscheiden können. Außerdem trauern sie um verlorene Herdenmitglieder. Und Schafe sind keine Einzelgänger. Ein Schaf allein zu halten ist nicht artgerecht. Ein Schaf allein zu halten ist nicht artgerecht. Das tut diesem Schaf nicht zu. Das ist für all die Christen, die meinen, sie brauchen keine Gemeinde. Aber das bloß nebenzu. Es ist wirklich, wenn wir auch die ganze Bibel anschauen, wenn wir die Briefe anschauen von Paulus, die sind außer Timotheus, Titus, Philemon immer an Gemeinden gerichtet. Das ist wirklich nie, dass die Briefe irgendwie an einzelne Christen gegangen sind, sondern die sind immer an Gemeinde gerichtet worden. Und da wurde einfach ein Bild gemalt, wie wir als Christen leben dürfen. Und nie an Einzelne, außer eben an die Dinge. Also, ein Christ ohne die Einbindung in eine Gemeinde ist nicht artgerecht. Habe ich jetzt einfach mal, das steht so nicht in der Bibel, nö. Aber ich habe gedacht, das muss man jetzt einfach mal sagen. Okay, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Bibelstelle. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Da ist sowohl jetzt das da für die, die Jesus noch nicht kennen, gell? Dass die wissen, okay, der einzige Weg für die ganzen Dinge, die Gott uns versprochen hat, für das ewige Leben und so weiter, ist immer Jesus die Tür. Nicht irgendeine Gemeinde. Kommen wir wieder weg von der Gemeinde. Nicht irgendeine Gemeinde, nicht irgendwelche Rituale oder sonst irgendwas, sondern immer Jesus. Jesus ist die Tür. Da gehen wir rein. Und dann aber, wenn wir dann schon gläubig sind und irgendwann mal unser Leben Jesus übergeben haben, dann geht Jesus weiter. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen. Interessant. Also ich kann jetzt errettet sein und dann gehe ich wieder raus, dann bin ich nicht mehr errettet. Nee, davon redet Jesus gar nicht. Ich lese mal weiter. Und wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verdauben. Ist wer damit gemeint? Teufel. Okay, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und gern nehmen wir die Bibelstelle her und dann sagen wir, wow, Jesus hat uns Leben versprochen. Wir bekehren uns und dann rennen wir los und sagen, ja, jetzt kriegen wir das alles, was Gott uns versprochen hat. Wir beten und Gott gibt uns ja, steht ja in der Bibel, dass er uns gibt. Und dann laufen wir los, aber wir haben was vergessen. Da gibt es einen Hirten, wir sind Schafe und wir sind drauf angewiesen auf diesen Hirten. Wisst ihr, was eine Herde macht, wenn sie keine Hirten macht? Die zerstreut sich, die ist überall. Manche bleiben zusammen, die andere gehen dahin, die andere gehen dahin. Weißt? Und jeder geht seinen eigenen Weg. Und was bedeutet es jetzt? Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen. Was steht in der Bibel? Es gibt zwei Welten. Es gibt das Reich Gottes und es gibt die natürliche Welt hier. Jesus hat an der Stelle gesagt, das Reich Gottes war mitten unter euch oder ist mitten unter euch. Und das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, ich sehe es. Der Judas hat es natürlich die Initiative ergriffen damals und hat das Ganze forciert. Gell? Hat gedacht, ja, der wird jetzt eingesetzt als König und so weiter, hat ihn auch später dann verraten. Aber Tatsache war, Jesus hat immer von einer Welt in einer Welt geredet. Er hat immer von einer geistlichen Perspektive geredet und er hat immer von der natürlichen Perspektive geredet. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, die werden ein- und werden ausgehen, dann bedeutet es, wir dürfen mit unserem Herz ins Reich Gottes reingehen. Und all die Segnungen, die im Reich Gottes da sind, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Und wir dürfen sie hier manifestieren. Wir dürfen hier die Segnungen auch haben, die uns versprochen sind. Wir dürfen das, was Jesus uns gesagt hat, dass wir die Fülle haben sollen, den Überfluss, aber wohlgemerkt, nur durch die Tür. Nur in Verbindung mit dem Hirten. Ich zeige euch nachher noch andere Bibelstellen. Das ist eigentlich die geistliche Welt. Grün, also das ist ein Traum für Schafe, wirklich. Da, guck mal, Blumen und Wiese und boah. Also hey, was willst du mehr als ein Schaf? Ja, aber genau das ist es, was Jesus meint. Er meint, da gibt's was ich euch erkauft habe, was hinter dieser Tür ist, was noch nicht da ist, aber wo du wirklich Zugang hast, was du wirklich haben kannst. Aber wo geht's durch? Wo ist es? Wo ist es? Hinter der Tür, die Jesus heißt. Nicht unabhängig, nicht getrennt von ihm, da nenne ich nicht. Das wird nicht funktionieren. Nicht getrennt von ihm. Ich habe ja noch mehr so Zettel. Der Paulus sagt auch an einer Stelle, im Korinther sagt er, wir haben nichts und besitzen doch alles. Kennt ihr die Bibelstelle? Das sagt er auch, wir werden geschlagen und trotzdem sind wir nicht erdrückt, wir werden verfolgt und trotzdem sind wir irgendwo doch frei, weil er immer so switcht zwischen der Welt, die Jesus uns erkauft hat und der Welt, in der wir jetzt gerade leben. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, sagt Jesus, aber ich habe die Welt überwunden. Wir werden hier immer Bedrängnis haben in der Welt. Und Jesus hat uns sogar versprochen, dass wir Verfolgung haben. Und wenn du in andere Länder rausguckst, dann findest du noch viel mehr Verfolgung. Und wie es Christen geht in Nordkorea und so weiter und so weiter. Ja, wenn du zum Wort stehst und das Wort aufrichtest, wirst du immer Verfolgung haben. Das ist so. Jesus hat es uns versprochen. Das ist ein blödes Versprechen, aber ja, ist halt so. Aber gleichzeitig sagt er, ich habe die Welt überwunden. Und er hat uns zu Überwindern gemacht. Er hat uns alles geschenkt. Sagt der Petrus, 2. Petrus 1, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Oder zur Gottesfurcht. Könnt ihr euch an die letzte Predigt erinnern? Gottesfurcht, wisst ihr das noch? Was Gottesfurcht ist? Wer von euch weiß es noch? Das ist noch gar nicht so lange her, wo ich das predigt habe. Gottesfurcht ist ein Sklave, der freigelassen worden ist. Und dann kommt jemand und kauft ihn vom Sklavenmarkt weg. Und dann sagt er zu ihm, okay, jetzt habe ich die gekauft, du bist frei. Und der Sklave ist so dankbar. Und er ist so voller Liebe für seinen Herrn und sagt, es ist mir wurscht, ob du mich freilassen hast, ich will dir weiter dienen. Und genau das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht sagt Jesus, ich diene dir, weil ich dich so lieb habe. Weil ich dich so acht, weil ich dich so wertschätze. Okay, wo sind wir standen? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben in der Welt entflohen seid und der Begierde in der Welt. Und jetzt pass auf. Da heißt es, uns ist wirklich alles geschenkt, sowohl das, was wir brauchen, um ein geistliches Leben zu leben, aber auch das, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Das ist uns alles geschenkt. Das ist alles hinter dieser Tür und uns schon geschenkt. Aber das ist der Punkt, auf den ich heute eigentlich ganz speziell hinaus will. Weil oft nimmt man solche Bibelstellen her und dann sagt man, boah, uns ist alles geschenkt und alle Verheißungen Gottes, die es gibt, in Jesus ist das Ja und in ihm ist das Amen und wir können Gott bitten und wir glauben das, was wir haben irgendwo, also was wir erbeten haben und wir glauben, dass wir es schon haben. Ja, das stimmt schon, aber das Ganze musst du im Kontext sehen. Das musst du immer sehen in Verbindung mit dieser Tür. Diese Tür, in Verbindung mit der Tür, und diese Tür, wohlgemerkt, Jesus, der ist ja auch was? Der ist ja auch Hirte. Weißt? Der ist ja auch derjenige, der auf dich aufpasst und der dir sagt, wo es lang geht. Das bist ja nicht du selber. Weißt? Ein Schaf, sorry, ist mir Hirte unterstellt und der weiß es besser. Glaubt ihr, dass unser Gott es besser weiß? Glaubt ihr, dass unser großer Hirte besser weiß als mir, was für uns gut ist? Glaubt ihr das? Ha? Ich glaube das. Ich habe es in meinem ganzen Leben 40 Jahre lang erlebt, dass er besser weiß. Und wenn ich mal gemeint habe, ich müsste eigene Wege gehen, dann war es nicht so gut. Ehrlich, dann war es gar nicht so gut. Wir müssen lernen, uns wirklich dem zur Verfügung zu stellen und uns dem hinzugeben, was wir eigentlich am Anfang gemacht haben. Wir haben ja eigentlich am Anfang gesagt, Jesus sei unser Herr und Erlöser. Sei unser Herr. Erlöser nehmen wir gern an. Aber der Herr, der bleibt immer irgendwo hinten dran. Okay, sieht man auch nicht so gut. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Weinstock. Was hat der? Richtig saftige Reben dran, in denen Trauben wachsen. Richtig? Okay, Jesus nimmt das Bild und wie man vorher schon gesagt hat, er nimmt Bilder nicht ganz umsonst. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ist ja eine interessante Aussage. Warum können wir nichts tun? Wenn er dieses Beispiel nimmt, nimm doch bloß dieses Beispiel. Warum können wir da nichts tun? Was passiert, wenn ihr die Rebe wegmacht? Vom Weinstock, was passiert denn? Die ist verdorrt. Die hat keine Existenz mehr. Was ist, wenn wir getrennt von Jesus Entscheidungen treffen, wenn wir getrennt von Jesus leben, was passiert denn? Das heißt nicht, dass wir nicht mehr errettet sind. Das heißt es nicht. Aber ist keine Frucht mehr, weder für uns selber noch für die, die da dran pflücken. Und da wir zu Diener berufen sind und zum Fruchtbringen berufen sind, hä? Ist schon so. Also, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen und wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Und sie brennen. Ja. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil. Wann darf man Jesus bitten, was man will? Und was glaubt ihr, wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, was wir denn bitten? Was glaubt ihr? Wenn wir zusammen mit Jesus sind, was glaubt ihr, was wir bitten? Sag. Ah, ist schon interessant. Weißt, da fällt der Porsche und der Ferrari weg, es sei denn, es ist Gottes Wille. Weißt? Und was ist uns alles geschenkt? Alles, was zum Leben, da gehört vielleicht, wenn du in einem bestimmten Business bist, ein Porsche dazu, weiß ich nicht, was zum Leben und zur Gottseligkeit. Die ganzen Dinge, die dürfen wir uns holen. Das ist kein Automatismus. Wisst ihr warum? Gott hat gesagt, der Gerechte wird aus was leben? Richtig, der wird aus Glauben leben. Der wird aus dem leben, was Gott ihm zugesagt hat. Aber immer in Verbindung mit, nicht der Tür diesmal, mit dem Weinstock. Immer in Verbindung mit dem Weinstock. Du wirst immer, nicht immer, nein, natürlich nicht, aber wenn du diese Beziehung lebst, wenn du die abhängig machst von dem Jesus, wenn du ihn zum Zentrum machst und ihn als alleinzigsten Versorger, Hirten und dich über alles liebenden Hirten siehst, dann werden deine Gedanken langsam, aber sicher, auch durch das Lesen des Wortes, werden sie ganz langsam und sicher in Gedanken, wie Gott denkt. Und dann wirst du auch Dinge bitten, die Gott für dein Leben will. Erst heute Morgen, ich will ein Auto verkaufen gerade und mir war das klar, ich kaufe ein neues irgendwie und dann verkaufe ich mein kleines und dann später mein großes, weil ich habe ja ein neues und ich bin in Rente und dann habe ich mir gedacht, ja okay, das ist ganz gut, wenn man das verkauft, dann habe ich ein bisschen mehr Geld wieder, auch wenn ich neues kaufe und so. Und dann heute Morgen und auch schon gestern, und ich habe mit Gott darüber geredet, habe ich dann wirklich den Gedanken gehabt, soll ich es auch wirklich verkaufen? Wer ist mein Versorger? Gott ist mein Versorger. Ja, logisch überlegt, klar, ich habe mehr Geld und kann mehr fürs Neue oder ausgeben, ist ja klar. Aber was sagt Gott dazu? Weißt, oft haben wir so logische Überlegungen, das müsste gut sein und das müsste gut sein. Gehst du zu Gott und sagst, hey, wie ist denn das? Soll ich das wirklich verkaufen oder willst du, dass es bald? Jetzt in dem Fall. Weißt? Manchmal sind die logischen Überlegungen vielleicht von Gott, vielleicht nicht von Gott. Du kannst rausfinden, indem du zu Gott gibst, indem er dir nachher einen Friede gibt über das, was du vorhast. Oder dir bleibt der Friede aus und dann musst du überlegen, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Und dann sagt er weiter, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Klar, du bringst viel Frucht, wenn du bittest. Du bringst viel Frucht, wenn du in Jesus bleibst. Aber nur in seinem Willen und in seinem Plan. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, geht hin in alle Welt, tauft die Menschen und macht sie, lehrt sie alles zu halten, macht sie zu Jüngern. Es gibt keine Gläubigen. Es gibt nur Jünger. Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben und die gesagt haben, okay Jesus, ich will mit dir den Weg gehen. Es gibt keine Gläubigen. Natürlich sind wir alle gläubig. Aber es gibt Jünger. Und Gott möchte, dass wir Jünger sind. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das heißt einfach, wenn wir zu Jesus kommen, dann gehört die Selbsterkenntnis auch dazu, ich kann es nicht. Mal gut, ich war Junkie, ich war drogenabhängig, für mich war es einfach zu erkennen, also das, was ich gerade mache, das funktioniert nicht. Für mich war es einfach. Aber es muss für jeden einfach sein, dass er seine eigene Initiative, der Initiative Gottes unterstellt oder dessen. Und ich habe mir aufgeschrieben, denn ein Ego und deine Selbstherrschaft endet. Und an die Stelle kommt Abhängigkeit und Vertrauen. Du musst dich nicht mehr selbst verwirklichen. Gott macht was aus dir. Wir sind nimmer darauf angewiesen, uns selber Ehre zu verschaffen. Wir sind nimmer darauf angewiesen, wie der Paulus schreibt, wie manche Leute, die gewisse Empfehlungsschreiben schreiben, auf das sie anerkannt sind. Nee, wir brauchen keine Empfehlungsschreiben. Unsere Empfehlung ist bei Gott. Gott empfiehlt uns. Gott sagt, hey, mir bist du total wichtig und ich habe einen totalen und perfekten Plan für dich. Und alles, was getrennt von dieser Geschichte ist, weißt du, und dann, eigentlich ist das eine ganz liebevolle und gute Bibelstelle. Oft denken sie, oh, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen. Nee, ist ja gar nicht so. Wir akzeptieren bloß das Wort Gottes. Wir akzeptieren das, was Gott über uns sagt und sagen, okay, wir nehmen das an, auch wenn es meine Vorstellungen, meiner Ideologie, meiner Logik widerspricht. Nicht irgendwelche Dinge, die wir da annehmen, sondern wirklich das, was Gott sagt. Und was wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, auffinden. Okay? Das ist ja der Trend, sich selbst verwirklichen. Wir müssen uns nicht selbst verwirklichen. Gott verwirklicht uns. Das macht er. Der macht was aus dir und mir. Egal was du tust, egal was du machst. Wenn du mit ihm zusammenbleibst, dann wird durch Ausharren und Geduld am Ende das rauskommen, was Gott in deinem Leben vorhat. Amen. Ich höre nicht auf. Ich mache nur kurz weiter. Ganz kurz nur. Ich mache bald Schluss. Ich weiß, es ist warm und überhaupt. Und ich habe... Wenn wir diese enge Verbundenheit und Abhängigkeit verlieren, kommt Mangel in unser Leben. Das ist immer so. Und dann ist die Frage, machen wir andere Türen auf? Weißt? Ah, das ist die Lösung. Yoga ist die Lösung. Meditation ist die Lösung. Ich habe keinen Partner. Ich suche mir eine neue Partnerin. Das ist die Lösung. Und genauso, das haben wir durch die ganze Christenheit durchgefunden. Wir finden das zum Beispiel beim Abraham. Gott hat was versprochen. Abraham war sich der Sache sicher. Du kriegst den Isaac. Und dann hat er sich selber angeschaut und hat gesagt, Mann, bin ich alt. Und meine Frau ist genauso alt, ich kann keinen Isaac mehr kriegen. Das funktioniert nicht. Am Ende hat es Gott zustande gebracht. Aber was hat er gemacht? Er hat eine andere Tür aufgemacht, sein Markt. Und daraus ist der Ismael gekommen. Und der hängt uns bis heute nach in Form vom Islam. Ja, ist so. Weißt? Und du bist dann, und es passiert wirklich immer, wenn wir uns trennen von Gott. Klar, kommen immer wieder diese Zweifel. Das ist ja logisch. Weißt? Es kommen immer wieder Zweifel. Aber wenn wir mit Gott zusammen sind, relativiert sich das. Weißt? Da wird es normal, dass wir sagen, ah nee, das ist nicht so. Oder das ist nicht so. Oder Gott hat diesen Weg mit mir vor. Oder das ist richtig. Weißt, das kommt so mit der Zeit. Das ist so, durch Ausharren, sagt er, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, sagt der Jakobus, dann werdet ihr das kriegen, wenn ihr ausharrt und es wird ein vollkommenes Werk haben, dass ihr in nichts Mangel habt. Das ist immer dieses Ausharren. Wenn wir bei Jesus waren und hier wieder in der Welt und unseren Alltag gehen, halte mir an dem fest, was Gott zu uns gesagt hat. Und dann heißt, hat Gott wirklich gesagt? Und wirklich, kann ich ihm vertrauen? Weiß ich nicht. Musst du selber. Weißt du, du kannst nicht von meinem Vertrauen leben. Das ist manchmal auch gar nicht so toll, mein Vertrauen. Jetzt warte ich schon so lange. Habe ich für was betet und es kommt einfach nicht. Bin immer noch krank. Hi.
Wie war das doch gleich bei der Ruth damals? Sie ist an Krebs gestorben. Jetzt habe ich auch wieder von jemandem gehört. Jemand, den ihr kennt hier, der Roland Pfeiffer, der lebt auch bloß noch ein paar Monate. Ja, das sind einfach Dinge. Gleich, was? Dann kommen Gedanken, ist doch klar. Aber was ist uns wichtig? Das, was Gott sagt? Und vertrauen wir auf Gott? Weiß nicht. Hat Gott mich wirklich gehört? Liebt er mich wirklich so arg? Vielleicht gilt das heute nicht mehr, was er da in der Bibel geschrieben hat. Kann ja auch sein. Hat Gott wirklich einen Plan für mich? Oder muss ich selber wursteln? Kann ja sein. Ist ja alles möglich. Find's raus. Steht alles im Wort. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Oder ist eigentlich so ein, der da sagt, macht er wieder mal einen Fehler? Ja, kann ja sein. Kann sein, dass Gott so ist. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, kann alles sein. Wenn es nicht gefestigt ist in dir, kann alles sein. Weißt? Dann kommen diese Gedanken. Ist das Reich Gottes wirklich unter uns? Stimmt es mit der zwei Welten? Jesus hat aber gesagt, eindeutig, wir sind in himmlische Regionen versetzt in Christus Jesus. Wir sind gesegnet mit allem Segnen in der geistlichen Himmelswelt. Steht in der Bibel, sorry. Was glaubst du? Glaubst du das, was Gott sagt? Oder glaubst du das, was dein Kopf dir sagt? Was dein alter Mensch dir sagt? Du kannst dich entscheiden. Und interessant war, der Samuel, da gibt es eine Geschichte, die Philister gegen Israel. Und vorher hat der Saul immer Rat geholt vom Samuel. Und der Samuel war gestorben. Entschuldigung, bin durcheinander. 1. Samuel 13, 8 bis 14. Wieder die Philister kommen gegen Israel. Und der Samuel hat gesagt, ich komme. Und ich bringe Opfer da und ich gebe dir Weisung für diesen Krieg. Und dann hat der Samuel auf sich warten lassen. Und der Saul, wo bleibt der Samuel, wo bleibt der Samuel? Aber von der Vergangenheit müsst ihr eigentlich wissen, dass das, was Gott zusagt, dass er das auch hält. Und wenn der Samuel, war ja damals der Repräsentant Gottes, die Propheten, wenn der kommt, oder wenn der sagt, ich komme, dann kommt er auch. Und was der Saul macht, er bringt selber Opfer da. Er macht das, was eigentlich im Samuel seine Aufgabe ist. Und dann kommt der Samuel tatsächlich, hätte er gewartet, hätte er es erfahren. Und er sagte, was machst denn du da? Was hast du denn jetzt gemacht? Warum bringst du Opfer da? Auf gut Deutsch, das steht doch bloß mir zu. Warum konntest du nicht warten? Und genau deswegen nimmt Gott das ganze Reich und die ganze Herrschaft von dir weg, weil du einfach nicht vertraut hast. Gott sei Dank ist es im Neuen Testament nicht mehr so, weil wir echt unter Gnade leben. In 1. Samuel 28, irgendwann mal hat der Saul gesagt, ich verbann alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land. Was hast du in deinem Leben schon aus deinem Leben verbannt? Vielleicht am Anfang rauchen, vielleicht irgendwelche Drogen, vielleicht Alkohol, vielleicht falscher Sex, was weiß ich, vielleicht alle möglichen Dinge, die du vielleicht aus deinem Leben verbannt hast. Und dann so Stück für Stück lebst du das Leben und du merkst, ach, das geht ja wieder oder das geht ja wieder und vielleicht kann ich ja mal wieder mit Horoskope und vielleicht kann ich ja mal dies und jenes wieder tun. Und Stück für Stück schleichen sich Dinge ein. Beim Saul war es, weil er die Beziehung und die Verbindung zu Gott verloren gehabt hat. Und wisst ihr, was der macht? Der hat vorher alle aus dem Land vertrieben und der geht wieder zurück und sagt zu seinen Bedienern und sagt, sucht mir eine Wahrsagerin. Und er geht zu der Wahrsagerin hin. Und in der Zwischenzeit war der Samuel gestorben. Und er fragt die Wahrsagerin, wie geht's denn jetzt weiter? Hol mir den Samuel raus aus dem Totenreich. Und die Wahrsagerin erkennt dann sogar auch noch, dass es der Saul ist. Sagt, dir wird nichts passieren, Hauptsache ich erfahre, was da passiert. Und der Samuel wird tatsächlich rausgeholt aus dem Totenreich. Und der Samuel sagt, hey, jetzt ist endgültig. Das Reich wird von dir weggenommen. Du hast keine Chance mehr. Weißt, du hast nicht Gott vertraut, sondern du hast auf dich selber vertraut. Und deswegen möchte ich die heute, wenn wir das Abendmahl halten, gucken. Vielleicht hast du Unvergebung in deinem Leben, die du einfach wieder zulassen hast, weil Dinge passiert sind, die nicht so toll waren. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, die für dein Leben nicht gut waren. Vielleicht hast du Dinge gemacht in deinem Leben vorher und du bist wieder zurückgegangen, wie der Hund zum Eugner gespei, steht in der Bibel. Du bist zurückgegangen. Und dann fordere ich dich heute beim Abendmahl auf. Weil Abendmahl ist immer eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Heilung aber auch und eine Zeit der Wiederherstellung. Abendmahl, der Paulus sagt, weil die Korinther ziemlich wild gelebt haben und sich betrunken haben vom Abendmahl, da sagt der Paulus, hey, wenn du das Abendmahl unwürdig einnimmst, ist es nicht gut, weil einige von euch leben deswegen nicht mehr, sind entschlafen und sind krank. Also Abendmahl hat schon eine gewisse Bedeutung. Weißt? Deswegen müssen wir den Leib richtig unterscheiden. Und wenn du heute da bist, mache ich keinen Aufruf. Wenn du heute da bist und du sagst, okay, das sind Dinge in meinem Leben, die habe ich früher als richtig erkannt, aber ich habe es wieder zulassen, dass sie in meinem Leben sind, dann bereinige das doch vor Gott, bevor du jetzt nachher das Brot isst und den Wein trinkst. Bereinige das doch vorher. Sag doch einfach zu Gott, ja, Herr. Und mir sagt die Bibelstelle, dass da Heilung drin ist, weißt, für alle, in alle Bereiche in unserem Leben, da ist wirklich Heilung drin. Da ist Befreiung drin in dem Abendmahl. Weißt du, wer könnte Abendmahl austeilen? Menschen, die Abendmahl austeilen? Martina, machst du? Wer noch? Uli? Okay, das stand im ersten Schrank. Ich habe es hergerichtet.